Willkommen zur 35. Ausgabe von Literamur. Im November 2023 habe ich die britische Historikerin und Autorin Jackie Coenstam auf einer Lesereise begleitet. Hamburg war eine Station. Wir sind dort Christine Igler begegnet. Sie ist aktiv im Arbeitskreis Stolpersteine und jüdisches Leben und hat mir empfohlen, Bücher der in Paris lebenden Autorin Deborah Levi-Berterat zu lesen. Ins Deutsche übersetzt wurde ihr Roman Die weite Welt des Daniel Ascher. Ich habe mir die 2023 erschienene historische Fiktion Sur la Terre des Vivants gekauft und Deborah Levi-Berterat im November 2024 in Paris getroffen. Im Café Montparnasse am Platz des 18. Juni. Der 18. Juni ist ein besonderes Datum, denn an jenem Tag rief Charles de Gaulle von London aus zum Widerstand gegen die nationalsozialistischen Besatzer Frankreichs auf. Die BBC übertrug seine Rede, die auch eine Kampfansage an Marschall Pétain, den Chef des autoritären, mit Deutschland kollaborierenden État français war. Seit 2006 ist der 18. Juni in Frankreich ein Feiertag. Ich wollte von Deborah Levi-Berterat wissen, ob er für junge Franzosen eine Bedeutung hat und ob sie sich bewusst sind, dass es Momente im Leben gibt, wo man zwischen Widerstand und Anpassung entscheiden muss.
Je suis sûr qu'ils l'apprennent tous au collège et au lycée.
Ich bin mir sicher, dass sie in der Mittel- und Oberstufe viel lernen über die Kriegsgeschichte, aber ob dieser Tag wirklich in den Köpfen der Menschen präsent ist? Der 11. November ist ein nationaler Feiertag, aber am 18. Juni wird gearbeitet. Und dann habe ich den Eindruck, dass dieses Thema ein wenig in die Ferne rückt. Wenn man sieht, wie die Leute in Frankreich und anderswo wählen, ist das schon beunruhigend. Was Freiheit und Demokratie bedeuten und wert sind, scheint an Bedeutung zu verlieren.
Parlons de votre livre sur la terre des vivants. Une partie de votre famille a vécu en Allemagne.
Lassen Sie uns über Ihr Buch sur la terre des vivants im Land der Lebenden sprechen. Ein Teil Ihrer Familie lebte vor dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland und Sie haben deren Leben nachgezeichnet. Einige Mitglieder konnten nach Palästina auswandern. Die Kinder eines Großonkels wurden gerettet, weil sie mit einem Kindertransport nach England geschickt wurden. Er selbst, der Onkel und seine Frau wurden in Lettland ermordet. Ihre Großmutter blieb in Hamburg und wurde nach Theresienstadt deportiert. Eine Tochter folgte ihr ins Lager. Sie überlebte wie durch ein Wunder. Haben Ihre Eltern zu Hause über das Schicksal Ihrer deutschen Familie gesprochen?
Du destin de votre famille allemande.
Très peu, en fait. C'est pour ça que ça restait pour moi mystérieux. J'ai su très tard.
Eigentlich sehr wenig. Es blieb mysteriös für mich. Ich habe erst sehr spät erfahren, dass meine beiden Urgroßmütter väterlicherseits in Lagern umkamen. Und wenn ich spät sage, dann meine ich wirklich sehr spät, nämlich nach 40 Jahren. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob es daran lag, dass ich es nicht wissen wollte oder weil man mir nichts erzählt hat. In vielen anderen Familien passierte das Gleiche. Es wurde nicht viel über die persönliche Lebensgeschichte gesprochen, weil es einfach zu schmerzhaft war. Gleichzeitig wussten wir Bescheid. Das war Thema in der Schule und auch zu Hause, wenngleich eigentlich doch nur eher allgemein darüber geredet wurde.
Pas de façon familiale, c'était une information, disons, un peu générale.
Est-ce que vous étiez la première à visiter l'Allemagne, de se rendre sur les lieux?
Waren Sie die erste Ihrer Familie, die Deutschland besucht und die Orte besichtigt hat? Denn wenn Sie sagen, dass Sie von der Geschichte Ihrer Großeltern väterlicherseits erst im Alter von etwa 40 Jahren Näheres erfuhren, dann vielleicht auch, weil Ihre Eltern keine Verbindung zu Deutschland haben wollten.
Meine Mutter ist Französin, also stellte sich die Frage für sie nicht. Sie hatte eine Abneigung gegen Deutschland, weil ihr Vater und ihr Großvater während des Krieges von den Deutschen getötet worden waren. Irgendwann sind meine Eltern aber doch nach Deutschland gereist. Mein Vater hatte dort beruflich öfters zu tun. Und er hatte kein Problem damit. Er spricht immer noch perfekt Deutsch. Es ist seine Muttersprache und er fühlt sich in Deutschland zu Hause. Es lag also eher an mir als an ihnen.
Ce tabou, il est plutôt de mon côté que du leur.
Comment est-ce que vous avez appris et su?
Wie sind Sie bei den Recherchen über das Leben Ihrer Vorfahren in Hamburg vorgegangen?
À Hambourg.
Alors, il y a eu beaucoup de, comment dire, de voies en fait, qui m'ont menée vers les diverses pistes. À la fois, disons, un déclenchement qui est venu du fait que j'ai envoyé un mail en fait, à la mairie de Hambourg pour
demander. Eine E-Mail, die ich an das Hamburger Rathaus geschickt habe, zu fragen, ob es Stolpersteine gibt, die für meine Familie verlegt wurden, hat viel in Gang gesetzt. Ich bekam dann Post von einer Person, die sich mit der Geschichte der jüdischen Gemeinde in Hamburg beschäftigt und die mir anbot, mich zum Archiv zu begleiten. Ich war sehr überrascht, weil ich nicht einmal daran gedacht hatte, dass es Dokumente im Archiv gab, obwohl das doch sehr naheliegend war. Ich bekam plötzlich Angst, hatte aber das Gefühl, dass ich schon aus Höflichkeit hingehen sollte. Das Archiv war so etwas wie das Festland inmitten von lauter kleinen Inseln, die andere Informationen bereithielten. Das waren die Straßen, in denen meine Vorfahren gelebt hatten. Obwohl deren Bild sich stark verändert hat, habe ich dort etwas gespürt und verstanden. Ich habe auch Wissen zusammengetragen über Menschen, deren Leben dem meiner Familie ähnelte. Das Archiv war so etwas wie das Festland inmitten von lauter kleinen Inseln, die andere Informationen bereithielten. Das waren die Straßen, in denen meine Vorfahren gelebt hatten. Obwohl deren Bild sich stark verändert hat, habe ich dort etwas gespürt und verstanden. Ich habe auch Wissen zusammengetragen über Menschen, deren Leben dem meiner Familie ähnelte.
Et par analogie, disons, j'ai pu aussi avoir des informations plus générales.
Et comment l'idée de...
Wie entstand dann die Idee, vom Leben ihrer Vorfahren zu erzählen?
J'ai connu les deux plus jeunes sœurs de mon grand-père, donc les deux survivantes. Et c'est vrai que ça m'est venu tardivement l'envie de raconter leur histoire. J'avais envie de leur rendre hommage, j'avais envie de d'écrire quelque chose sur elles.
Ich kannte die beiden jüngsten Schwestern meines Großvaters, also die beiden Überlebenden. Den Wunsch, ihre Geschichte zu erzählen, habe ich tatsächlich erst sehr spät verspürt. Ich wollte sie ehren. Bis ich eine Form für dieses Zeugnis gefunden habe, wenn man es denn Zeugnis nennen will, habe ich viel herumprobiert. Ich fand dann doch, dass es das Beste wäre, mich in ihre Person hineinzuversetzen, aber in der Ich-Form wollte ich nicht schreiben. Wichtig war mir auch, deutlich zu machen, dass ich bei allem Beteiligtsein doch von außen und mit Abstand auf die Geschichte blicke.
Leur histoire, en étant aussi près que possible des faits, mais j'ai quand même ressenti le besoin de rappeler dans des fins de chapitre ma position extérieure, même si je suis évidemment très impliquée dans cette histoire. Voilà, le fait que ça n'est pas vraiment mon histoire et que je la raconte par procuration.
Vous décrivez dans votre livre une photo de vos grand-tantes.
Sie beschreiben in ihrem Buch ein Foto ihrer Großtanten Edith und Irma, den Schwestern ihres Großvaters Kurt Levi. Ihn haben sie nie kennengelernt. Sie waren 9 Jahre alt, als das Foto gemacht wurde. Können Sie den Abschnitt über diese Begegnung und das Foto lesen?
Oui, voilà le passage en question. J'aurais peut-être oublié cet instant sans la photo qui en témoigne. Je me souviens seulement qu'elles m'ont remercié, j'ignorais que c'était l'usage. Elles sont rentrées s'asseoir dans le salon, où les stores vénitiens étaient baissés, et je les ai suivies. Elles ont repris le fil de leur conversation en allemand, langue pour moi totalement opaque.
Vielleicht hätte ich diesen Augenblick ohne das Foto, das ihn bezeugt, vergessen. Ich erinnere nur noch, dass sie sich bei mir bedankten. Ich wusste nicht, dass das üblich war. Sie gingen zurück ins Wohnzimmer, in dem die Jalousien heruntergelassen waren, setzten sich und ich folgte ihnen. Sie unterhielten sich weiter auf Deutsch, in dieser für mich völlig unverständlichen Sprache. Ich versuchte, mich unsichtbar zu machen, wie ein Chamäleon, das sich der Stofffarbe des Sessels anpasst, und beobachtete die beiden Frauen still. Sie hatten eine besondere Art, ihre Hände zu bewegen, die Finger immer zusammen, wie bei Puppen. Sie lachten laut und warfen dabei den Kopf in den Nacken. Meine Großtanten sahen aus wie Vögel, zierlich und gewichtslos. Die Älteste, Edith, war sehr klein. Ihre blauen Augen hatten etwas von der Anmut einer Schleiereule. Irma, die Jüngste, lang und mager, ähnelte einem Reiher. Sie konnte ihre dünnen Glieder einfach nicht stillhalten. Sie ließ ihre Beine immer über die Armlehne hängen und war jeden Moment bereit aufzuspringen, anstatt einfach in einem Sessel herumzusitzen. Ihre Haut war von Sommersprossen übersät. Sie sah aus, als wäre sie irgendwann in ihrem Leben in einen Feuerregen geraten.
Merci. Irma Elle est retournée en Palestine après avoir pu quitter le camp des Displaced Persons.
Irma ist nach Palästina gegangen, nachdem sie das Lager für Displaced Persons in Deggendorf verlassen konnte. Sie beschreiben sie als eine Person, die oft ruppig spricht und auf der Straße gefundene Abfälle versteckt. Ihre Schwester Edith erinnert sich, dass Irma mehrmals bei Familientreffen im Moment des Abschiednehmens ansetzte, über ihre in Theresienstadt umgekommene Mutter zu sprechen, aber niemand wollte ihr wirklich zuhören. Man sagte ihr, vergiss es doch, über den Tod wurde schon genug geredet. Wir schaffen etwas Neues im Land der Lebenden. Man hat das Recht, die Erinnerung ruhen zu lassen, um eine Zukunft, um ein Leben zu haben. Und gleichzeitig ist es falsch, die schmerzliche Erinnerung, das Leiden eines Familienmitglieds zu verdrängen.
L'expérience et la mémoire douloureuse, la souffrance aussi d'un membre de la famille.
Oui, bien sûr, c'est fou de penser que sa propre famille et qu'un pays comme la Palestine, qui n'était pas encore Israël, mettait à distance.
Ja, natürlich ist es verrückt zu denken, dass die eigene Familie und ein Land wie Palästina, der Staat Israel war noch nicht gegründet, die Erinnerung an den Völkermord auf Abstand hielt, weil es ihre Geschichte war, die Geschichte ihrer Angehörigen, ihrer Familien und all derer, die ins Land kamen. Und es kommt einem ungeheuerlich vor, dass diese doch sehr lebendige Erinnerung an die Tragödie mit einem Tabu belegt wurde. Und doch war es so. Es gab tatsächlich die Idee, dass ein neues Land aufgebaut werden musste und man nichts mehr von der Vergangenheit hören wollte. Es ist verrückt zu denken, dass ein Land wie Palästina nicht bereit war, den vielen jüdischen Familien, den Opfern des Holocaust, zuzuhören. Das alte, rückwärtsgewandte Europa, aus dem sie kamen, wurde nicht selten verachtet, auf jeden Fall ignoriert. Denn schließlich wurde etwas Neues aufgebaut, was ungeheuerlich erscheinen mag, wenn man bedenkt, welche Auswirkungen diese Haltung auf das Leben meiner Angehörigen hatte.
Et presque une espèce de mépris ou en tout cas une volonté d'ignorer la vieille Europe alors qu'on construisait quelque chose de nouveau, ce qui peut paraître monstrueux si on pense à l'impact que ça pouvait avoir sur leurs proches.
Irma, je veux dire, sa tragédie en quelque sorte, c'est qu'elle est restée une personne déplacée.
Irmas Tragödie besteht darin, dass sie überall eine Vertriebene geblieben ist. Sie hat weder in Palästina noch in Israel noch in Deutschland ihren Platz gefunden.
Ich
denke, sie wäre gerne nach Deutschland zurückgekehrt. Denn das Displaced Persons Lager in Deggendorf in Bayern konnte ihr selbstverständlich nie ein Zuhause sein. Ich denke, sie fühlte sich, wie ihre Schwester Edith, zutiefst als Deutsche. Edith lebte in Haria. Das war eine Stadt, in der man fast nur Deutsch hörte. Letztlich gab es für Irma keine Möglichkeit, wieder in Deutschland zu leben. Da ich nie mit ihr darüber gesprochen habe, musste ich mir ihre Gedanken und Gefühle ausmalen. Ich weiß nur, dass ihre ältere Schwester Edith ausschließlich Deutsch sprach. Es gab bei ihr nicht wirklich den Willen, sich in die, sagen wir, palästinensisch-jüdische und später israelische Gesellschaft zu integrieren. Irma hingegen hatte Hebräisch gelernt.
En revanche, Irma, elle avait appris l'hébreu.
Vous dites, ce n'était pas si facile que ça.
Sie sagen, dass es ihnen nicht leicht fiel, Deutschland zu besuchen. Die deutsche Sprache hatte für sie etwas Undurchdringliches, während ihre Kinder die Sprache leicht gelernt haben. Sie sind zuerst nach Berlin und 10 Jahre später dann in Begleitung ihrer Tochter nach Hamburg gefahren. Und sie sagen, ich habe mich endlich gestellt. Es gibt bei alledem doch ein Gefühl der Zugehörigkeit, oder?
Vous dites que je me suis enfin rendu. Et quand même, il y a un sentiment d'appartenance, non?
Oui, c'est très curieux parce que, alors la langue, effectivement, m'est restée opaque.
Ja, das ist sehr merkwürdig, denn die Sprache ist mir eigentlich immer verschlossen geblieben. Ich habe sie nicht in der Schule gelernt und obwohl ich es später mit verschiedenen Methoden versucht habe, ich habe mich für einen Kurs am Goethe-Institut angemeldet und auch den Deutschunterricht einer Kollegin besucht, hatte ich immer das Gefühl, es geht in ein Ohr hinein und durch das andere gleich wieder raus. Jetzt bleibt einfach nichts hängen. Dass Hamburg mir vertraut erscheint, hat natürlich damit zu tun, dass meine Vorfahren dort gelebt haben und ich spüre, dass ich dort an etwas anknüpfen kann. Ja, es gab das Gefühl, dass ich dieser Stadt gehören würde. Aber jetzt sagt mir jeder, weißt du, Hamburg ist einfach eine gastfreundliche Stadt. Man fühlt sich dort willkommen. Also bin ich ein bisschen beleidigt, weil ich das Gefühl hatte, dass ich etwas Besonderes erlebt habe. Aber ja, es stimmt. Die Leute sind sehr freundlich und das zählt.
Particulier. Mais c'est vrai, oui, c'est vrai que les gens sont très amicaux et que ça compte aussi.
La description des conditions de vie avant les deux guerres mondiales.
Die Beschreibung der Lebensbedingungen vor den beiden Weltkriegen ist zwangsläufig fiktiv. Es gibt eingestreute Kapitel, in denen sie sehr offen über den Fortschritt ihrer Recherchen berichten. Ich mag die literarische Qualität ihrer Reflexionen und Träumereien und denke besonders an eine Szene, in der sie sich einen verbotenen Besuch auf dem Friedhof vorstellen. Die Schwester ihres Großvaters ist hinter der Katze hergelaufen und beginnt, eine ihr verbotene Welt zu entdecken. Sie glaubt, in einem Märchenwald zu sein. Schließlich schläft sie auf einem Grabstein ein und so wird sie gefunden. Ihre Eltern haben ein Gitter angebracht, damit die Tochter nie wieder einfach so auf den Friedhof gelangen konnte.
Installer une grille pour qu'elle ne puisse jamais plus s'échapper à ce terrain.
Oui, merci. C'est vrai que c'est un chapitre qui me tenait à cœur, qui est un peu inspiré d'une photo, qui est la seule photo d'enfance que j'ai de la fratrie de mon grand-père, où on voit donc mon grand-père, Kurt, et sa petite sœur Irma.
Ja, danke, das stimmt. Dieses Kapitel liegt mir am Herzen. Inspiriert wurde es von einem einzigen Kindheitsfoto, das ich von den Geschwistern meines Großvaters habe. Man sieht meinen Großvater Kurt und seine kleine Schwester Irma. Sie ist vielleicht 2,5 Jahre alt. Das Bild wurde in einem Fotostudio vor einem gemalten Garten aufgenommen. An der Fußstellung des kleinen Mädchens erkennt man, dass es am liebsten ausreißen möchte. Als kleines Mädchen ist sie von zu Hause weggelaufen und auch als alte Frau ist sie eine Rebellin geblieben. Eine Cousine hat mir erzählt, dass ihre Mutter als 5-jähriges Kind ihre Großmutter, also meine Urgroßmutter, zum letzten Mal in Hamburg besucht hat. Meine Urgroßeltern haben ein jüdisches Altersheim geführt und gleichzeitig waren sie für den jüdischen Friedhof in Altona zuständig. Sie lebten gewissermaßen in einem Grenzbereich zwischen Leben und Tod. Das ist etwas, was ich völlig neu entdeckt habe und was mich fasziniert hat. Diese Cousine erinnert sich, dass ihre Mutter ihr erzählte, die drei Kinder seien in den Garten geflohen und auf den Friedhof gegangen, um Verstecken zu spielen. Und dass die Großmutter wütend war, weil man auf einem Friedhof eben nicht spielt. Es ist nicht respektvoll und so weiter. Bei meinem zweiten Besuch in Hamburg habe ich den Friedhof besichtigt. Er ist wunderschön, erstaunlicherweise ziemlich gut erhalten und gepflegt. Die verzierten Grabsteine müssen das kleine Mädchen verzaubert haben. Es konnte noch nicht lesen, weder Deutsch noch Hebräisch, und hat sich beim Anblick all dieser gemeißelten Hände, Löwen, Blumengirlanden und Schiffsanker bestimmt selber Geschichten erzählt.
Et qui regarde les mains, les lions, les guirlandes, etc., les ancres de bateaux, et qui se raconte des histoires.
Vous avez aussi utilisé l'intelligence artificielle.
Sie haben auch künstliche Intelligenz benutzt, um ein bewegtes Foto ihres Urgroßvaters Elkan Levi zu erzeugen. Das Porträtbild ist nur 12 Sekunden lang animiert, aber ich denke, 12 Sekunden können einem sehr lang vorkommen. Es muss beunruhigend und rührend zugleich gewesen sein, das bewegte Gesicht einer Person zu sehen, die schon lange tot ist.
Ça, c'est mon frère m'a envoyé, c'était une opération publicitaire en fait, comme un échantillon gratuit si on veut, et il avait essayé sur notre autre grand-père.
Mein Bruder hat mir das Bild geschickt, es war eine Werbeaktion. Er hatte es an unserem anderen Großvater ausprobiert und ich habe es dann auch versucht. Unter all den anderen alten Fotos, für die ich die KI benutzt habe, war es das einzig Überzeugende. Ich würde nicht sagen, dass es beunruhigend ist. Es hat eher etwas sehr Rührendes, Warmherziges. Mein Großvater ist ein alter, lächelnder Mann. Das war damals selten. Die Leute lächelten nicht auf Fotos. Und da dachte ich mir, dass er ein freundlicher Mensch gewesen sein muss. Diese 12 Sekunden sagen nicht viel aus, aber ich habe sie mir in einer Dauerschleife angesehen.
Évidemment, je les ai en plus regardés en boucle.
Sie sagen, dass sich für Sie während Ihres Besuches in Deutschland die Frage nach Ihrer Identität neu gestellt habe. Der einzige Fall, schreiben Sie, in dem Sie sich seit Ihrer Jugend ohne zu zögern als Jüdin bezeichnet haben, war in der Auseinandersetzung mit Antisemiten. Ich denke, dass es seit Jahren notwendig ist, zu wissen, wie man sich gegenüber Antisemiten positioniert. Das war schon immer so, aber erfordert es heute mehr Mut?
Courage. Peut-être. J'ai vraiment très très tardivement et très rarement, je dois dire, eu l'impression de rencontrer l'antisémitisme.
Das kann schon sein. Ich hatte wirklich sehr, sehr spät und sehr selten, muss ich sagen, das Gefühl, Antisemitismus zu erfahren. Wahrscheinlich, weil ich Glück hatte und mich in Kreisen bewege, in denen jüdisch sein kein Thema war. Dass es Antisemitismus in Frankreich gibt, habe ich lange nicht sehen wollen. Und jetzt wird es schwierig. Ich war in dieser Hinsicht ein wenig blind. Wenn antisemitische Reden gehalten wurden, habe ich nie gezögert zu sagen, dass ich jüdisch bin. Mischling zu sein, gewissermaßen ein halber Mensch, das finde ich interessant und bereichernd. Alles ist weniger festgefügt. Manchmal, das stimmt auch, belastet es weniger. Seit dem 11. Oktober letzten Jahres stellt sich die Frage auf andere Art. Sie hat Spaltpotenzial. Austausch und Toleranz bleiben auf der Strecke.
De façon très différente. J'ai l'impression que c'est devenu très clivant et que les échanges, que la tolérance est vraiment mise à mal des deux côtés.
Paris, comme Munich, sont des villes qui refusent la mise en place des pavés de mémoire.
Paris wie auch München sind Städte, die die Verlegung von Stolpersteinen ablehnen. In deutschen Städten, auch in anderen Ländern, gibt es viele. Eine Vertreterin der jüdischen Gemeinde in Deutschland meint, die Steine, über die man stolpert, seien als Symbol nicht akzeptabel. Auch die Vertreter der Holocaust-Gedenkstätte in Paris lehnen diese Form des Gedenkens ab. Finden Sie das bedauerlich? Oder kann man vielleicht doch erwarten, dass diese Position aufgegeben wird?
Ich habe keine Ahnung, ob sie ihre Haltung ändern werden, denn ich bin nicht in die Geheimnisse ihrer Entscheidungsfindung eingeweiht. Ich finde es schade. Erstens, weil ich glaube, dass alle Formen der Erinnerung koexistieren können. Die Pariser Stadtverwaltung sagt, aber wir tun doch schon so viel. Wir bringen Tafeln an den Schulen an. Natürlich ist das richtig und gut, aber man sollte auch andere Formen zulassen. Stolpersteine haben etwas Unaufdringliches. Wie sie gesetzt werden, hat etwas von einer Kettenreaktion. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das stört, aber ich finde, dass es im Gegenteil den Eindruck vermittelt, dass die gleiche Ungeheuerlichkeit über ganz Europa hereingebrochen ist. Egal, ob es nun Italien, Frankreich, Belgien, Deutschland oder andere Länder waren, es ist die gleiche Ungeheuerlichkeit. Und so könnte man mit dem Zeichen der kleinen Pflastersteine, die überall gleich aussehen, an die Gemeinsamkeit der Schicksale erinnern, auch wenn sie natürlich unterschiedlich sind. Und der dritte Punkt ist, dass ich sie sehr schön finde. Als Christina Igler, die mich in Hamburg begleitet hat, sagte, dass Steine für meine Familie verlegt werden könnten, packten mich dann plötzlich doch Bedenken. Die Entscheidung liegt nicht bei mir allein. Alle in der Familie müssen zustimmen. Die Vorstellung, dass Leute auf die Steine treten, ließ mich etwas zurückweichen. Christina Igler sagte mir, nein, die Leute bleiben stehen und verbeugen sich. Ich weiß nicht. Sie zu verbieten, das macht sicherlich keinen Sinn. Es muss sie geben können.
Je trouve qu'il faut que ça puisse exister.
Und das war die 35. Ausgabe von Literamur mit Sigurd Brinkmann und Deborah Levi-Berterat. An dieser Stelle ein Dank an Katharina Parsons, die der Autorin eine deutsche Stimme gegeben hat. Die nächste Folge werde ich dem franco-algerischen Autor Xavier Leclerc widmen. Er hat das Buch »Ein Mann ohne Titel« geschrieben. Es hat in Frankreich viele Preise gewonnen, wird gerade für die Bühne adaptiert und soll auch verfilmt werden. Auf ein Neues, à la prochaine und bien à vous.